Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fragen an. In dieser Folge spreche ich mit einer Frau, deren Lebensweg nicht nur beeindruckend, sondern zutiefst inspirierend ist. Maria Ashufta kam als Kind mit ihrer Familie aus Afghanistan nach Deutschland, ohne Sprache, ohne Sicherheit, mit nichts als Hoffnung im Gepäck. Heute ist sie Rechtsanwältin, engagiert sich leidenschaftlich für Geflüchtete in der Refugee Law Clinic, lehrt an der Uni und wurde mit über 9000 Stimmen direkt in die Bürgerschaft gewählt. Für die SPD gegen alle Wahrscheinlichkeiten. Wir reden über ihre Kindheit in der Flüchtlingsunterkunft, über Rassismus und Widerstandskraft, über Bildung als Schlüssel zur Freiheit. Und natürlich über die Frage, wie schafft man es, trotz aller Hürden so konsequent seinen Weg zu gehen. Eine Episode über Herkunft, Haltung und die Kraft der Vision. Ich sage hallo und herzlich willkommen, Maria Ashufta. Hi.
Hi, ich freue mich sehr, Frank, über deine Einladung. Ich bin gespannt, was du mir so an Fragen stellst. Normalerweise sehe ich die Leute vor Ort und es ist nicht nur Ton, aber ich bin gespannt. Vielen Dank für deine Einladung.
Ja, und jetzt solltet ihr besser sagen, moin. Ich glaube, das Hallo, das ist eher falsch bei euch.
Ne? Ich habe erst noch kurz überlegt, sage ich moin, Frank, weil in Hamburg sagen wir moin. Aber ich dachte dann, naja gut, das Hamburgerisch wird man wahrscheinlich sowieso früher oder später bei mir raushören. Wird mir zumindest nachgesagt.
Okay, da bin ich ja mal gespannt. Wir fangen jetzt mal ein bisschen weiter vorne an. Also du bist ja in einer Flüchtlingsunterkunft aufgewachsen und sitzt heute in der Bürgerschaft. Wie blickst du selbst auf diesen Weg zurück? Was ist da hängen geblieben? Das ist schon eine große Frage, ich weiß, aber wir versuchen es mal trotzdem.
Ja, das ist tatsächlich eine große Frage, weil man denkt immer so, ja gut, die war ja noch so klein, so weit kann die Erinnerung gar nicht zurückreichen, aber die Erinnerung reicht schon sehr weit zurück. Also ich erinnere mich jetzt an die Flucht nicht, ich erinnere mich an das Ankommen in Deutschland nicht. Wir waren erst in Frankfurt, dann in so einem kleinen Dörfchen, Bad Karlshafen, aber so ab Hamburg sind die Erinnerungen doch sehr, sehr präsent. Ich erinnere mich an unser Zimmer, ich erinnere mich an jede Ecke, an jede Treppenstufe. Wir waren oben im ersten Stock. Ich erinnere mich an den langen Flur, an die Küche, an das Bad. So eine Küche, ein Badezimmer, 80 Familien. Ich erinnere mich an die schwere Glastür vorne beim Eingang, die ich nie aufbekommen habe. Ich würde behaupten, heute würde ich sie wahrscheinlich auch nicht aufbekommen. Ich war tatsächlich regelmäßig an der Unterkunft vorbei. Ich habe aber in all den Jahren, wo ich jetzt da raus bin, es noch nicht geschafft, wieder meinen Fuß quasi über diese Schwelle zu bringen. Ich bin ja oft in Flüchtlingsunterkünften, aber in dieser einen nicht, obwohl ich da ständig dran vorbeifahre, weil die Erinnerungen sind sehr präsent. Es war eine krasse Zeit, es war eine prägende Zeit auf jeden Fall. Es war eine Zeit voller Unsicherheit. Man konnte die Sprache nicht, man kannte niemanden hier. Und dann gehst du plötzlich zur Schule, viel zu jung, weißt gar nicht, wie du dich verständigen sollst. Und ich erinnere mich auch daran, wie ich als Kind mit Zeitung ausgetragen habe. So mein Papa, es gibt nichts, was dieser Mann nicht gemacht hat. Ne? Von Gärtnern, Kellnern, Handwerkern, Taxifahrern, Zeitung austragen. Und Zeitung austragen war etwas, was wir anderen halt auch mitmachen konnten. Und ich weiß noch, gerade so im Winter, so manchmal war mir kalt, manchmal war ich müde, manchmal war ich hungrig. Ich wollte in Anführungszeichen nach Hause, ins Heim. Habe manchmal geweint, weil ich einfach nicht mehr konnte, aber ich wusste, es musste sein, weil es einfach nicht anders ging. Also es war eine krasse Zeit, eine sehr prägende Zeit, eine Zeit, an die ich tatsächlich sehr, sehr oft zurückdenke, auch durch meine Arbeit, auch durch meine Arbeit mit Geflüchteten oder generell mit Menschen, die in irgendeiner Form Diskriminierung erleben, weil das dann immer präsent ist. Ich bin zum Beispiel Wertebotschafterin. Ich gehe also bundesweit an Schulen, spreche mit jungen Menschen. Und gerade wenn das junge Menschen sind mit Migrationshintergrund, mit ähnlichen Geschichten, also ich bin ja nicht die Einzige, ich bin eine von so vielen, die versucht, ein bisschen Sichtbarkeit zu bekommen für all die anderen auch. Es bricht mir echt das Herz, wenn ich so Anekdoten aus meinem Leben erzähle, egal ob jetzt Flüchtlingsheim oder irgendwas anderes. Und Ich habe das heute Vormittag tatsächlich erst einem Freund von mir erzählt und habe gesagt, krass, ich mache diesen Job als Wertebotschafterin seit 3 Jahren. Ich bin immer in einer anderen Schule, in einer anderen Stadt, andere Klassenstufe. Ich habe noch nie dieselbe Story erzählt. Und wenn ich erzähle, ich gucke oft auch die Kids nicht an, weil es fällt mir schwer, diese Dinge zu erzählen. Und immer, wenn ich dann hochgucke und wirklich in den fast 3 Jahren jetzt jedes Mal irgendjemand weint. Und das zeigt mir dann auch, wie wichtig das ist, ne? Dass wir diesen jungen Menschen Mut machen. Es zeigt mir aber eben auch, dass das alles, was bei mir passiert ist, es passiert halt heute immer noch. Und das führt dann dazu, dass mich das ehrlich gesagt teilweise manche Erlebnisse heute mehr schmerzen als damals, weil ich sie heute ganz anders einordnen kann. Ich kann heute einordnen, warum bestimmte Dinge zu mir gesagt worden sind, warum bestimmte Dinge gemacht worden sind, die absolut nicht in Ordnung waren. Und als Kind war es vielleicht verletzend und man war irgendwie traurig, aber es war immer so ein Fragezeichen. Warum hast du das jetzt gerade zu mir gesagt? Heute weiß ich warum, weil wir heute in einer sehr, sehr schwierigen Zeit leben, in einer Gesellschaft, die zwar was Punkte wie Integration und sowas angeht, ne, wir sprechen immer so negativ davon, aber wir haben ja Fortschritte gemacht, wenn ich das vergleiche von vor 30 Jahren. Wir stehen aber heute vor ganz anderen Herausforderungen. Ne, wir haben heute viele Initiativen, ne, zivilgesellschaftliche Initiativen, die es damals nicht gab, zumindest waren sie mir nicht bekannt. Heute haben wir ganz viel, wenn ich überlege, was ich selber alles in verschiedenen Institutionen mache. Aber wir stehen heute vor viel krasseren Herausforderungen, als wir es vor 30 Jahren taten. So, ich nenne das Kind mal beim Namen, AfD zum Beispiel, ist ein großes Problem, ein sehr, sehr großes, ein super gefährliches Problem. Es ist aus meiner Sicht die größte Gefahr für diese Demokratie und wir müssen aufwachen, bevor es zu spät wird.
Das war eine große Antwort auf eine Einstiegsfrage. Aber alles gut, alles gut. Was ich so in der Recherche zu dir erfahren habe, das gerade dein Vater angesprochen. Ja. Ich sehe ihn jetzt durch diese Recherche als deinen großen, ich will nicht sagen Mediator, Vorbild fast, weil der immer unermüdlich weitergemacht hat. Er hat viele Jobs angenommen, er wollte diese Familie etwas bieten. Deswegen waren wir auch nach Deutschland gekommen. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen dein, kann man sagen, Vorbild?
Also sicherlich auch mit. Mein Vater ist auch heute mein bester Freund. Er ist der Mensch, mit dem ich mich am meisten streite. Ich streite mich grundsätzlich nicht mit Menschen, aber mit ihm regelmäßig. Und man sagt, so näher man sich ist, umso eher streitet man sich auch. Also mein Vater, wie auch meine Mutter, wir haben einen wirklich sehr, sehr besonderes Verhältnis. Natürlich bin ich deren Tochter und es ist egal, wie alt ich bin. Ich werde immer das kleine Mädchen für die bleiben, aber es sind wirklich meine Freunde. Es gibt nichts, was diese Menschen nicht über mich wissen. Ich kann denen alles erzählen. Es ist wie so, auch als ich noch zu Hause gewohnt habe. Es war so eine WG. Ich habe gemacht, was ich wollte und wir hatten dann irgendwann einen Deal, weil sie gemerkt haben, mich kann man sowieso nicht bändigen. Ich habe dann meinen eigenen Kopf. Wir haben dann irgendwann einen Deal gehabt, den haben wir bis heute noch. Ich erzähle alles und sie sagen mir ihre Meinung und wir beraten uns, aber am Ende des Tages entscheide ich. Und natürlich ist mein Vater wie auch meine Mutter große Vorbilder für mich. Ich sage auch immer so, jetzt gerade so in den letzten, ich sag mal, 1-2 Jahren, wo oft über mich gesprochen wird oder gerade bei jungen Menschen in all diesen Vereinen, wo ich unterwegs bin und dann sagen sie, oh, du bist so ein tolles Vorbild und was du nicht geschafft hast. Und ich selber sehe das gar nicht so. Ich sage mal, es ist gar nicht mein Erfolg, sondern es waren ja meine Eltern, die auch all das ermöglicht haben und die haben die großen Opfer gebracht. Also gerade in der letzten Zeit, wo ich dann immer wieder mehr mit Flucht zu tun habe, auch politisch, und mir darüber Gedanken mache, was das für eine heftige Entscheidung war, von jetzt auf gleich zu entscheiden, wir gehen jetzt. Und dann wandert man wirklich los, 3 Tage über die Berge, versteckt sich tagsüber in Höhlen und nachts überwandert man. Und man hat all diese toten Menschen um sich rum und so weiter. Was war das für eine krasse Entscheidung? Und dann in ein Land, wo man erst gar nicht hin wollte und man ist dann hier und man muss dann hier bleiben und fängt quasi von vorne an, obwohl man in seinem Herkunftsland, in seinem Heimatland ja alles hatte. Und das nur, weil man gesagt hat, ich habe aber eine Tochter und die wird da keine sichere Zukunft haben. Ich habe vor 2, 3 Jahren darüber nachgedacht, ob wir auswandern sollten, weil ich, wie gesagt, diese Gefahr von rechts, das heißt Rechtsruck, ja, es ist Rechtsextremismus und alle diese Ismen sind immer gefährlich. Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, ob es nicht besser wäre, auszuwandern, und habe erstmal für uns alle neue Pässe beantragt, weil ich weiß ja nun am besten, wie schnell das geht, dass du dann plötzlich das nicht hast. Und dann hatte ich wirklich so eine Liste mit Ländern und habe überlegt, na, wo können wir hingehen? Und diese Gedanken alleine waren schon so schwer für mich. Und ich wusste, wenn wir aber gehen, gehen wir diesmal ja anders. Ne? Wir gehen geplant und wir gehen mit Geld und so weiter. Und das war ja damals nicht so. Entscheidung, darüber nicht zu gehen, kam sehr schnell, weil wir alle gesagt haben, wir haben schon einmal unsere Heimat verlassen. Und hier in Deutschland haben wir eine neue Heimat gefunden. Das sage ich wirklich voller Stolz. Ne? Ich bin stolze Deutsch-Afghanin und ich werde nicht gehen, sondern werde eben dafür kämpfen, dass diese Gesellschaft, dieses Land so ist, dass wir alle hier sicher sind. Und von daher auf jeden Fall ist mein Vater da immer schon ein Vorbild gewesen, schon immer. Er hat uns das ja auch vorgelebt. Also ich bin ja nicht sein einziges Kind. Ich habe noch einen Bruder, der ist Wirtschaftsinformatiker, war eine der größten Fluggesellschaften der Welt. Ich habe eine Schwester, die ist Biologin. Also ganz unterschiedlich auch die Kinder. Aber er hat uns das, oder auch meine Mutter, die haben uns das vorgelebt, ne? Wie Integration funktioniert. Sie haben uns vorgelebt, dass Bildung der Schlüssel auch ist zu einer ganz anderen Freiheit. Und dafür haben wir auf vieles verzichtet in meiner Kindheit, in meiner Jugend. Und meinem Vater war es immer wichtig, dass wir eben Bildung erhalten, dass wir die Möglichkeiten, die es hier in diesem Land gibt, auch so gut wie möglich nutzen. Und dafür hat er viel getan, ebenso meine Mutter. Und ich bin ganz stolz auf meine Eltern. Ich meine, wir waren gerade mal 8 Jahre in Deutschland und mein Papa hat uns nach der Flüchtlingsunterkunft eine kleine Wohnung besorgt. Die war zwar immer noch viel zu klein für so viele Menschen, die wir waren, aber er hat so hart gearbeitet, wirklich so hart gearbeitet. Der hat nach 8 Jahren uns ein Eigenheim gebaut. Also meine kleine Schwester, die kennt nur Einfamilienhaus, Garten, Hündchen, ein eigenes Zimmer, so ein ganz anderes Leben, als was ich in ihrem Alter hatte. Und mein Vater ist heute 5-fach vereidigter Dolmetscher und ermächtigter Übersetzer, der hat nicht eine Stunde Sprachkurs hinter sich. Ja, das hat er sich selber beigebracht. Wahnsinn. Mit Fernsehen, Glücksrad, Familienduell. Ja, so Art Anton, Baby Bert, der hat so gelernt, was sind Konsonanten, was sind Vokale. Also es ist, die haben die krasse Leistung erbracht. Ich habe die Chancen genutzt, die sie mir ermöglicht haben. Ich finde, das ist nicht vergleichbar.
Hey, wenn dir gefällt, was du hier hörst und du den Podcast ein bisschen unterstützen möchtest, freue ich mich riesig über eine kleine Spende, zum Beispiel über PayPal. Damit hilfst du mir, die laufenden Kosten zu decken und weiter spannende Folgen für dich zu machen. Den Link findest du in den Shownotes. Danke dir. Du bist ja jetzt Anwältin, jetzt seit aktuellem auch in der Politik tätig. Wo war eigentlich dieser Moment, wo du dir gesagt hast, ich werde Anwältin? Gab es da so einen Knackpunkt? Weil viele sagen in der Karriere, ja, das war der Moment, wo sich alles verändert hat. Oder war das bei dir so ein schleichendes Ding und hast du darauf hingearbeitet?
Gar nicht. Wie war das bei dir? Also es gab einen Moment, und wenn ich dir das erzähle, wirst du wahrscheinlich lachen. Das ist eigentlich eine ganz süße Geschichte. Obwohl süß, würde ich mal behaupten, zu mir, meiner Person gar nicht passt. Ich habe mit 5 entschieden, dass ich Anwältin werde. Dass ich mal an der dass ich Anwältin werde, an der Uni unterrichte und Politik machen werde. Ich weiß, 5, ne? Alle denken, what? Aber es war tatsächlich so. Und zwar haben wir noch in der Flüchtlingsunterkunft gelebt, als meine Großeltern väterlicherseits nach Deutschland kamen. Die waren aus Afghanistan geflohen in die USA, wo ja auch eigentlich unser Plan war, nach San Francisco, weil meine älteste Tante dort schon gelebt hat. Aber ne, Flucht ist kein Wunschkonzert. Und die waren da und kamen jetzt nach Deutschland, um uns hier zu besuchen. Und hier waren eben 3 der Kinder von meinen Großeltern. Und dann haben sie gesagt, wir wollen hier bleiben, obwohl sie eine Green Card in den USA hatten. Und dann haben sie den Asylantrag gestellt und sie hatten eben das Glück, dass sie nicht wie wir in eine Flüchtlingsunterkunft mussten, sondern haben eine kleine Einzimmerwohnung bekommen. Und wir Kinder, mein Vater schimpft immer, wenn ich das sage, wir wurden am Wochenende allesamt immer dorthin abgeschoben. Und er schimpft immer über dieses Wort abgeschoben. Aber ne, du weißt, wie ich das meine. Und damit die halt noch mehr arbeiten konnten. Und ich war von diesen 5 Kindern, die wir damals eben zusammen geflohen sind, das jüngste Kind. Klar, mit dem jüngsten Kind, Mädchen, keiner will mit der spielen. Und mein Großvater hat immer freitags, wenn ich kam, mir erst aus dem Koran vorgelesen. Er war ein sehr gläubiger Mensch, aber ein sehr, sehr weltoffener Mensch. Und dann hat er mir erklärt, was das bedeutet. Danach musste ich immer für ihn tanzen. Ja, ich musste immer tanzen. Und dann habe ich mal so 50 Pfennig oder sowas bekommen, wie so ein Äffchen. Ich habe heute noch diesen Kassettenrekorder mit den bunten Boxen links und rechts, so je nach Beat spiegeln dann da die Farben, das habe ich dann geerbt. Und an einem dieser Freitage habe ich ihn was gefragt und das war dann quasi, okay, ich werde das. Und zwar hatte er ein Foto, so ungefähr DIN A5 Größe, schwarz-weiß, bisschen grünlich, in dieser Wohnung hängen. Das war das einzige Foto, was in der Wohnung hang. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, Bobo, also Bobo heißt Opi. Ich sage, Bobo, wer ist denn diese Frau in dieser schwarzen Robe? So ein düsteres Foto. Warum keine Fotos von mir oder von irgendjemand anderen? Warum diese fremde Frau in dieser schwarzen Robe? Und dann hat er mich auf seinen Schoß gesetzt. Und ich werde das nie vergessen, Frank. Wirklich, wenn ich die Augen schließe, ich habe vor Augen, wie er gestrahlt hat, als er angefangen hat, von dieser Frau zu erzählen und so voller Stolz. Eine Juristin aus Kabul, unterrichtet an der Uni, Menschenrechtsaktivistin, macht Politik und hat diese ganze Story von dieser Frau erzählt und mit einem Strahlen, mit einem Stolz. Und ganz am Ende hat er gesagt, so Miriam, was du nicht mehr weißt, weil du warst so klein, um dich zu erinnern, das ist deine Tante, das ist meine Tochter. Und dann habe ich ihn angesehen und habe gesagt, Bobo, das werde ich auch mal. Und das war tatsächlich der First Step. Und es ging dann weiter. Ja. Bei uns war das dann montags in der Schule immer so. Es gab dann immer einen Stuhlkreis und alle Kinder haben dann am Wochenende erzählt. Ne? Die waren auf dem Ponyhof, die hatten Geburtstag, die waren schwimmen. Und bei uns war auch so, wir waren froh, wenn wir was zu essen auf dem Tisch hatten. Das heißt, wir hatten nie was zu erzählen. Und an diesem Montag habe ich gedacht, naja, in meinem noch so beschissenen Deutsch kann ich zumindest jetzt sagen, was ich mal werden will, nämlich Anwälte. Ne, das war so der Fokus. Das andere war so, okay, mal gucken, aber Anwälte. Und ich saß jetzt da und ich wusste, es wird auf jeden Fall gelacht, weil ihm und ihr, er und sie und all das hat in meinem Kopf viele, viele Jahre gar keinen Sinn ergeben. Ja, Deutsch ist wirklich eine schwere Sprache. Ich habe das erzählt und es wurde dann auch gelacht und das war in Ordnung. Aber was mich getroffen hat, und zwar wirklich bis heute, ist, dass meine Lehrerin mich angesehen hat und gesagt hat, Miriam, du hast schöne Augen und du kannst ganz gut Mathe, vielleicht kannst du ja mal eine hübsche Kassiererin werden. Und sie hat recht, ich habe tatsächlich schöne Augen, habe ich wirklich, und ich konnte auch wirklich...
Das stimmt wirklich.
Danke. Ich konnte auch tatsächlich ganz gut Mathe, das hatte auch einen Grund, weil sie hat mich in Deutsch unterrichtet und ich saß regelmäßig im Vorraum, während die anderen Deutschunterricht hatten und durfte eben Matheaufgaben machen oder malen. Deswegen kann ich beides ganz gut. Ich bin ganz gut in Mathe, obwohl man sagt, wer kein Mathe kann, studiert Jura, und ich kann auch ganz gut zeichnen, weil ich eben viel Zeit damit verbracht habe. Wie dem auch sei, es wurde dann Freitag und ich kam wieder zu Bobo. Und Bobo fragte, ich wurde halt auch viel zu früh angeschult, ne? Du hast ja gehört, ich war 5 in der ersten Klasse. Und Bobo fragte jetzt, und bist du fleißig in der Schule, weil hast ja große Pläne, willst ja in Fußstapfen treten? Und ich habe angefangen zu weinen und habe ihm gesagt, weißt du, Bobo, such dir doch bitte was anderes aus, was realistisch ist, was ich werden kann, weil meine Lehrerin sagt, Das wird nicht passieren. Ne? Ich kann nicht mal einen geraden Satz Deutsch sprechen, geschweige denn irgendwie fehlerfrei schreiben. Und er hat was dann gemacht. Und zwar hat er mich gepackt, wie so ein Sack Mehl, so wirklich unter den Arm gepackt. Und er hat über einem Einkaufszentrum gewohnt und ist mit mir runter an dieses Einkaufszentrum. Und da gab es einen Fotografen. Und da hat er ein Foto von mir machen lassen, ein bisschen größer als Passfoto. Und hat das unten rechts in das Foto meiner Tante reingemacht und hat gesagt, pass auf, ab jetzt machen wir jedes Jahr ein Foto von dir, bis ich das Foto von dir in der schwarzen Robe habe. Wow. Und ich habe mich dran gehalten und ich erinnere mich dran, als ich dann tatsächlich das erste Mal eine schwarze Robe anhatte. Leider war er da schon viele, viele Jahre verstorben, aber ich bin in diesen Gerichtssaal rein, es war eine Strafverhandlung. Und ich habe zum Protokollanten gesagt, heute ist ja easy, ne? Mit den Smartphones, so kannst du ein Foto von mir machen, das ist meine erste Verhandlung. Ja. Hat er gemacht und dann bin ich, ich weiß gar nicht mehr, zu Rossmann oder irgendwie, ne, irgend so ein Druck, da gibt es dieses Schnelldruckautomaten, habe dieses Foto drucken lassen und bin zu meinem Bobo an zum Friedhof gefahren und habe das dann in seinem Grabstein begraben und habe gesagt, so hier Bobo, ich habe mein Versprechen gehalten. Es war tatsächlich der Grundstein, es kamen natürlich später immer mehr Gründe hinzu, aber ich wollte auch nie was anderes werden, also ich hatte nie einen Plan B, wobei, nee, das ist gelogen. In der dritten Klasse waren wir mit der Schule im Zirkus und durften mitmachen. Ich wollte 2 Wochen mal Zirkusdompteurin werden, weil ich Tiger so toll finde. Aber es hat nur so 2 Wochen angehalten, bis ich verstanden habe. Also, ja. Es ist eigentlich Tierquälerei und diese Tiger sind wirklich gefährlich, auch wenn es meine Lieblingstiger sind. Ich hatte tatsächlich nie einen Plan B. Und das war auch, als ich Lehrbeauftragte an der Uni wurde, habe ich ihm auch ein Foto gegeben. Mhm. Meine erste Verhandlung als Anwältin vom Oberlandesgericht oder jetzt vor kurzem, als ich dann Abgeordnete wurde. Auch dieses Foto ist in seinem Grabstein begraben. Ich konnte jetzt nach all den Jahren sagen, guck mal, Bobo, alles drei, ich habe es gemacht. Ja. Und Frank, weißt du, was würde ich dafür geben? Wirklich, was würde ich dafür geben, ihn heute, ich kann kaum sprechen, ohne dass mir jetzt die Tränen kommen, was würde ich dafür geben, ihn einmal heute noch zu sprechen und zu fragen, und wärst du heute stolz auf mich? Was total krass ist, ich habe erst vor 3, 4 Jahren erfahren, dass mein Großvater selber Anwalt war. Ich wusste, dass er Politiker war, ich wusste, er war Staatsminister in Afghanistan. Ich wusste nicht, dass er auch Jurist war. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum er so stolz auf meine Tante war. Naja, ich hoffe jedenfalls, dass er auch heute stolz auf mich wäre.
Ich glaube, die Frage stellt sich gar nicht. Also bei dem, was du erreicht hast mit dieser Geschichte, mit dieser Motivation, Wahnsinn. Also kann ich mich nur vor verneigen. Große, große Klasse. Wir lockern das Ganze ein bisschen auf mit deinem Alltag. Also Anwaltskanzlei, Uni, politisches Engagement und Privatleben. Geht das überhaupt? Also ich sehe oft Fotos in deiner Story aus Fahrstühlen. Also du bist, glaube ich, sehr oft sehr viel unterwegs. Nimm es aber durch eine Woche in deinem Leben mit.
Ja, und ich zeige auf Instagram wirklich nur einen Bruchteil, weil ich komme gar nicht dazu, immer irgendwie alles zu passieren oder irgendwie mitzunehmen. Es ist machbar und jetzt sage ich was, was so ein bisschen klischeehaft klingt, aber es ist tatsächlich so ein bisschen mein Lebensmotto. Man hat Zeit für alles, was man will, wenn man will. Es ist großes Zeitmanagement. Und all diese Dinge, die tue ich ja gerne. Also ich liebe meinen Anwaltsjob. Ich liebe es, diese Robe anzuziehen. Ich sage immer, der Gerichtssaal ist für mich mein Boxring, so wie Muhammad Ali alias Cassius Clay geboxt hat, das ist, ich boxe verbal, es macht mir große Freude, an der Uni zu unterrichten, erfüllt mein Herz, mit diesen ganzen Studierenden da zu sein, und ich bin ja auch recht locker mit denen, bei mir kann man jedes Semester dann auch so Dates gewinnen, einer gewinnt immer am Ende des Semesters, ich unterrichte ganz anders, alle müssen immer Handys weglegen, ich frage nach jeder Stunde ab, aber es funktioniert sehr gut, es macht mir wahnsinnig Spaß, ich bin ja auch Referentin am Institut für Demokratie, Diversität und Führung bei der Polizeiakademie, weil ich das für sehr wichtig erachte. Ich habe 2 Jahre mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, also der GIZ, habe ich die ehemaligen Ortskräfte aus Afghanistan betreut. Ich habe über 10 weitere Ehrenämter. Ich bin im Vorstand vom Verein Dolle Dirns, wo wir 7 Standorte haben für junge Frauen, angefangen von Berufseinstieg bis hin zur sexualisierten Gewalt. Ich bin Protektorin im Hamburger Studierendenwerk. Ich betreue 477 Studierende. Ich bin Gründerin und Leiterin Refugee Law Clinic Know Your Rights. Ich bin Wertebotschafterin. Also all diese Dinge. Ich hoffe, du hörst das wahrscheinlich so ein bisschen, wie ich davon spreche. Und du hast ja tatsächlich ein Bild von mir. Es bockt. Ja, ich finde es wirklich toll, was man heute für Möglichkeiten hat. Und ich werde ganz oft gefragt, warum machst du das? Da habe ich gesagt, Ich hätte mir in so vielen Situationen in meinem Leben gewünscht, dass mir jemand die Hand gereicht hätte. Ich musste das aber irgendwie alles alleine schaffen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, das zu tun. Und es ist wie so ein Hobby geworden. Ja, also ich mache das gerne. Das sind ja so die Vereine, wo ich fest drinne bin. Ich arbeite mit ganz vielen anderen zusammen. Campus Uhlenhorst ist zum Beispiel eine Einrichtung für junge Menschen mit Einschränkungen. Jedes Mal, wenn ich da hingehe, wenn ich diese Strahlen sehe, wie die sich freuen, dass ich da bin, dass wir zusammen Tischfußball spielen, dass die mir zeigen, wie man iPads benutzt, ne? Weil ich bin technisch nicht so begabt. Ich kann ganz, ganz vieles nicht. Das kleine bisschen was ich kann, das nutze ich dann eben dafür und mein Tag fängt in der Regel um 16:45 an, wenn ich im Homeoffice bin, sitze ich um 16:45 am Tisch, wenn ich ins Büro gehe, bin ich um 17:45 da, ich brauche dann diese halbe Stunde eben länger, damit ich eben früher raus kann, dass ich eben all diese anderen Dinge mache. Ich würde aber behaupten, dass niemand in meinem sozialen Umfeld sich vernachlässigt fühlt, wie ich eben sagte, man hat Zeit für alles, was man will, wenn man will. Ich sehe meine Familie sehr, sehr regelmäßig, jede freie Minute, auch heute zwischen den Terminen, zwischen Interview und Ausschuss fahre ich dann kurz zu meiner Mama, so erst dann kurz Mittag. Ich sehe die Kinder, ich hole die von der Kita ab. Ich treffe abends meine Freunde, das ist dann meistens alles ein bisschen später. Ich gehe gerne essen, wir gehen abends weg. Also es ist schon alles machbar, wenn man es denn tatsächlich will. Klar, es gibt auch mal Tage, wo das nicht funktioniert, weil der Zeitplan doch sehr, sehr streng ist. Mein Leben ist relativ durchgetaktet. Ich muss immer auf den Kalender schauen. Immer abends, bevor ich schlafen gehe, gucke ich, okay, was steht morgen an? Aber es geht sehr gut.
Ja. Also man hört auch diese Leidenschaft dafür raus. Also du sprichst davon nicht wie, es ist ein Job, er muss halt gemacht werden. Also das höre ich gar nicht bei dir raus. Also das ist pure Motivation für all diese Posten, die du gerade aufgezählt hast. Und da sind bestimmt noch mehr dahinter, glaube ich.
Und tatsächlich noch ein paar. Was ist wirklich die Leidenschaft dahinter? Es ist die Überzeugung vor allem, die mich treibt.
Ja.
Ich weiß, dass all das, was ich mache, das ist am Ende des Tages ein Tropfen auf einen heißen Stein. Aber es ist ein Tropfen. Ne? Und umso mehr Tropfen ich da in ein Glas füllen kann, es ist egal, halb leer, halb voll. Ja, es ist eine Perspektive, die ganz unterschiedlich sein kann. Und es freut mich natürlich, wenn ich dann auch so die Ernte von der Arbeit sehe, um jetzt ein Beispiel zu bringen, Refugee Law Clinic, Know Your Rights, ich gebe da bilinguale Integrationskurse, völlig egal, mir ist es egal, woher jemand kommt, welche Hautfarbe, Religion, Sexualität, dann kann es grün vom Mars sein, interessiert mich 0,0, dann geht es um den Menschen und ich habe das so oft, dass mir diese Menschen teilweise sehr, sehr viel später Nachrichten zukommen lassen. Ich hatte mal ein ganz süßes Video von einem Syrer bekommen, der mir so 1,5 Jahre, nachdem er da bei mir war, ein Video schickte von sich selber, wie er jetzt richtig gutes Deutsch sprach und mir sagte, was er nicht alles aus meinen Kursen gelernt hat und dass er jetzt eine Wohnung hat und einen Job hat und dann seine Frau jetzt holt und dass er das alles nicht geschafft hätte, hätte er nicht bei mir in den Kursen gesessen. Oder wenn ich in den Schulen bin und spreche, ich habe auf meinem Handy so einen Ordner, einer für Uni, eine für Wertedialoge, also so je nach Projekt und ich sammle die Nachrichten, die mir geschrieben werden, ich screenshotte die und packe die da rein und an so Tagen, wo ich bin manchmal müde, ja, ich bin ja auch am Ende des Tages nur ein Mensch, der irgendwie funktioniert. Und an Tagen, wo ich kaputt bin, wo ich müde bin oder wo ich daran zweifle, dann schaue ich mir all diese Nachrichten durch, was mir diese Menschen schreiben. Und das motiviert mich unheimlich, weiterzumachen. Gerade wenn wir so krasse Phasen mit den Rechtsextremen haben, wenn schon wieder so heftige Aussagen kommen von dem Oberneonazi Björn Höcke, hat er jetzt gerade wieder im Landtag mit, die stehen nicht für Frauenrechte und halten nichts von Kinderrechten. Das sind so Momente, wo ich wirklich sauer werde. Es ist wirklich, es kribbelt mir, so Muhammad Ali würde es wahrscheinlich in den Händen kribbeln, weil er war Boxer, mir kribbelt es dann auf der Zunge, weil ich mich dann verbal schlagen will. Das sind für mich krasse Momente, wo ich wirklich manchmal daran zweifle, so haben wir tatsächlich nichts gelernt. So, ich lebe seit über 30 Jahren in diesem Land und ich habe mich in all den Jahren gefragt, wie konnte das damals passieren? Ist kein Witz, ja, ich habe mich das ernsthaft gefragt. Und dann kamen die Landtagswahlen Bayern-Hessen und ich habe gedacht, genau so muss es damals auch passiert sein. in dem eben die bürgerlichen, demokratischen Parteien mit auf diesen Zug aufgesprungen sind. Margot Friedländer, eine großartige Frau. Ich habe geweint, als sie jetzt vor kurzem verstorben ist. Ich hatte die Ehre, sie kennenzulernen, sie immer wieder zu treffen, sie zu sprechen. Es war Gänsehaut pur, mit dieser Frau überhaupt im selben Raum zu sein. Sie hat es immer wieder gesagt. Und das sind dann die Momente, wo ich denke, es kann doch nicht wahr sein. Und dann weiß ich, dass es so wichtig ist, eben diese Stimmen zu haben. Und was mein Herz erwärmt, ist, wenn ich sehe, wie viele andere das eben genauso sehen. Und es ist eben falsch, dieses ihr, wir, ihr, die anderen. Ne? Das ist, gibt es alles nicht. Es gibt nur ein uns. Und das ist das, worauf es ankommt.
Lesesonntag bei Fragen an. Manchmal braucht es nur eine Stimme. Ein Text, ein paar Sätze, die hängen bleiben. Ab August wird es bei Fragen an literarisch. Mit dem neuen Podcast Zwischen den Zeilen. Am ersten Sonntag jeden Monats treffe ich junge Autorinnen und Autoren, die nicht nur schreiben, sondern auch vorlesen. Sie bringen ihre Texte mit, ganz frisch, ganz nah, manchmal roh, manchmal poetisch, aber immer besonders. Du hörst, wie Literatur klingt, wenn sie noch warm ist, direkt aus dem Kopf, durch das Herz, ins Mikrofon. Wenn du Lust hast auf neue Stimmen, überraschende Texte und ein bisschen literarische Intimität zum Zuhören, dann abonniere Fragen an. Und sei dabei, wenn wir gemeinsam lesen, zuhören und entdecken. Jeden Monat. Immer sonntags zwischen den Zeilen, nur hier bei Fragen an. Die erste Episode erscheint am 3. August. Wir gehen aber mal so ein bisschen in den Inhalt rein. Also, was sind denn so die häufigsten rechtlichen Herausforderungen, wenn geflüchtete Menschen zu dir kommen? Was sind so die, ja, ich sag mal, drei Top-Themen, womit sie Probleme haben, um da jetzt mal inhaltlich ranzugehen?
Also als Anwältin in meinem Hauptjob mache ich tatsächlich gar kein Asyl-Migrationsrecht, beziehungsweise ich habe Fachkräfteeinwanderung gemacht, aber nicht dieses klassische Geflüchtetenrecht, Asylrecht. Das mache ich nur rein ehrenamtlich über die Klinik und eben über andere Institutionen. Es ist tatsächlich eigentlich immer dasselbe. Es ist der Zugang zu ganz vielen Dingen, ob das jetzt Arbeitsmarkt ist, ob das Wohnungsmarkt ist. Das sind tatsächlich immer dieselben Probleme, auch was die Behörde angeht, dass man da nicht weiterkommt, dass man eben diese Sprachbarrieren hat. Sprachkurse, ein ganz, ganz großes Thema, dass wir zwar welche haben, aber kapazitätstechnisch gar nicht das abdecken, was wir brauchen. Die Integrationskurse, die es gibt, sind auch nicht immer alle gut. Deswegen kam ich ja damals, ich glaube 2017 haben wir mit den Kursen in der RLC angefangen. So kamen wir überhaupt auf die Idee, okay, wir machen es dann eben selber und wir machen es eben auch bilingual. Zum Beispiel für Afghaninnen und IranerInnen könnte ich das ja selber auf deren Muttersprache machen. Ich weiß aber nun aus eigener Erfahrung, dass Sprache auch der Schlüssel zur Integration ist, dass ich da strikt auf Deutsch spreche. Ich spreche strikt auf Deutsch. Ich habe einen professionellen Dolmetscher dabei, jetzt bei diesen Sprachen tatsächlich mein Vater, weil er das sehr beruflich macht. Aber wenn ich zum Beispiel die arabischen Kurse halte, habe ich eben dann auch jemand anderen da. Ich sage auch immer, ich verstehe, was ihr mir sagt. Also mir muss das nicht gerückdolmetscht werden, aber ich antworte einfach strikt auf Deutsch, weil das gehört dazu. Das gehört einfach dazu. Und wenn man, ich habe eine Zeit lang in Lettland zum Beispiel gelebt, als ich beim Außenministerium war. Und ich kam in dieses Land und ich habe kein Wort verstanden, wirklich gar kein Wort. Ich konnte nur so guten Tag und danke. Ich glaube, wie geht's dir? Ja. Wenn man nicht in eine Situation kommt, wo man eben gezwungen ist, die Sprache zu lernen und einem nicht die Möglichkeit gegeben wird, ist das ein großes Problem. Deswegen ist es auch ein Problem, das ist ja nicht nur in Hamburg, das ist ja auch in anderen Städten. Wir haben immer so, ich nenne es mal Quartiere, ja, da wohnen dann die ganzen Syrer, die Iraker, die Iraner, was weiß ich nicht. Und wenn die immer unter sich sind, ja, wie soll das denn funktionieren? Ja. Wir haben dann Little Kabul und Little Damaskus und Little Teheran und was weiß ich nicht. So ähnlich wie Chinatowns in den Staaten. Und das kann halt nicht sein. Da müssen wir viel mehr gegenhalten.
Okay. Ich finde es ja sowieso so komisch. Wir holen uns Menschen rein. Es sind auch geflüchtete Menschen, aber auch hochtalentierte Menschen dabei. Und wir stecken sie in irgendwelche Häuser rein. Und sie werden so abgekapselt. Dabei ist es doch viel wichtiger, wie du es gerade schon gesagt hast, sie zu integrieren in die Gesellschaft, Sprachkurse anzubieten. Und das ist ja der Schlüssel auch für die Zukunft. Wir brauchen Migranten hier in Deutschland. Also würden jetzt alle Migranten weg sein und heute auf morgen, wäre dieses Land, sorry für den Ausdruck, im Arsch. Sind wir mal ganz ehrlich. Und wir brauchen,
das ist ganz genau so.
Genau, wir brauchen diese Menschen und deswegen, ich verstehe es einfach nicht, wie wir sie hier so behandeln. Aber das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Was würdest du dir denn von der deutschen Asylpolitik konkret wünschen? Also ich persönlich finde immer so in den Medien, man redet so aus der Vogelperspektive. Man behandelt das wie so ein Ding. Das ist so ein Thema und dann gehen wir zum nächsten Thema. Aber ich finde, es muss auch mehr mit den Menschen gesprochen werden, sage ich jetzt als Amateur-Podcaster, aber mich würde natürlich deine Sicht daraus sehr interessieren.
Also erstmal vorweg, dieses Land hat einfach viel zu spät erkannt und akzeptiert, dass wir eben ein Einwanderungsland sind, und zwar das drittgrößte. Wir haben einen großen Fachkräftemangel. Ja, ich habe ja Fachkräfte-Einwanderung auch als Anwältin ja lange gemacht. Wir sehen das auch am demografischen Wandel und so weiter. Und ich will jetzt das Wort nicht wiederholen, was du gesagt hast, aber ja, wenn wir all diese Migrantinnen hier nicht hätten, wäre Deutschland nicht jetzt auch eine der größten Wirtschaftsmächte der Welt. Wir haben vor kurzem Japan überholt und auch all diese Menschen sind Leistungsträger und schwarze Schafe gibt es überall. Das hat gar nichts mit der Nationalität zu tun. Menschen, die hierher kommen, ob das nun jetzt, ne, ich finde diese Begriffe immer total blöd, aber ich verwende sie jetzt mal, ob das jetzt Wirtschaftsflüchtlinge sind oder Kriegsflüchtlinge sind, diese Menschen kommen auch hierher, um zu arbeiten, die kennen das gar nicht anders. Und wenn wir aber ein System haben, wo wir denen erstmal lange verweigern, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen oder einen Sprachkurs zu bekommen und so weiter, also Menschen sind ja Gewohnheitstiere, ja, der Mensch gewöhnt sich auch daran, dann ist das auch schon der falsche Weg. Ich glaube schon, dass sich diesbezüglich auch einiges zum Positiven verändert hat. Ich sehe ja den Unterschied von vor 30 Jahren, als wir nach Deutschland kamen und heute, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Nichtsdestotrotz haben wir heute eben ganz andere Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben. Die aktuelle Asylpolitik in Deutschland sehe ich mit großer Sorge. Es gibt vielleicht berechtigte Debatten über Steuerung und Ordnung von Migration, das will ich gar nicht sagen, aber wir dürfen nicht zulassen, dass sich unsere Politik zunehmend an Positionen der Union und sogar der AfD orientiert. Ja, das geht einfach nicht. Wir brauchen eine humane, rechtsstaatliche und europäisch solidarische Asylpolitik. Grenzkontrollen und Schnellverfahren dürfen so einfach nicht durchgeführt werden. Ja, dass Schutzsuchende pauschal abgewiesen werden, dass wir faire Verfahren untergraben, die Rücknahme des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte. Ja. Ich lehne das mit jeder Pore meines Körpers ab. Wir brauchen sichere Zugangswege, legale Einreisemöglichkeiten, faire, schnelle Verfahren und vor allem eine konsequente Unterscheidung zwischen Steuerung auf der einen Seite von Migration und Schutz von Geflüchteten. Ja, Menschenrechte sind einfach nicht verhandelbar. Also da diskutiere ich auch gar nicht. Das ist nicht verhandelbar. Und Deutschland darf sich eben seiner humanitären Verantwortung auch nicht entziehen. Und dafür stehe ich auch. Ja, dafür setze ich mich auch tagtäglich ein. Wir haben jetzt, ja, wie soll ich das sagen, Ablehnung dieser Abschottungspolitik. Ja, es sind keine externalisierten Asylverfahren, zum Beispiel in Drittstaaten. Ja, wir dürfen keine pauschalen Zurückweisungen haben. Wir haben also es gibt Menschenrechte, es gibt ein Grundrecht auf Asyl. Wir brauchen da auch eine ganz klare rote Linie gegen die Aushöhlung von rechtsstaatlichen Standards. Ja, wir leben immer noch in einem Rechtsstaat. Wir haben das Recht auf Bildung, Arbeit, Familiennachzug, soziale Teilhabe. Und wir haben jetzt eine Bundesregierung unter dem Innenminister Dobrindt, ja, der seit kurzem wieder Grenzkontrollen eingeführt hat, Zurückweisungen von Asylsuchenden. Und wenn man sich das mal faktisch anschaut, die Zahl der Erstanträge ist extrem gesunken. Wir haben im ersten Halbjahr 2025 meine ich so roundabout ein bisschen mehr als 60.000 Anträge. Das sind gute 50% weniger als 2024. Mhm. Ja, das ist ein krasser Unterschied, auch wenn man sich die Zahlen der letzten Jahre anschaut. Es ist ja nicht so, dass immer und immer mehr kommt. Das ist so eine selektive Wahrnehmung, natürlich auch durch die Medien. Die Medien sind am Ende des Tages eine vierte Gewalt. Diese vierte Gewalt richtet ja auch ganz viel Schaden an, auch in diesem Bereich, auch in anderen Bereichen, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Aber die Menschen denken immer, und das kann ich, glaube ich, ganz gut beurteilen, weil ich eben Fachkräfteeinwanderung auch lange jetzt gemacht habe, so jeder will nach Deutschland. Das stimmt überhaupt nicht. Es ist unheimlich schwer, Fachkräfte davon zu überzeugen, hierher zu kommen, weil die sich denken, warum soll ich denn dahin? Also wenn wir uns das Antidiskriminierungsgesetz anschauen, wozu wir ja verpflichtet waren, es einzuführen, weil es europäische Richtlinie war, und dann müssen ja die 27 EU-Staaten haben ja dann eine Frist, wo sie eben diese Dinge umsetzen müssen. Wir haben das gemacht, aber Ferda Ataman, ne, unsere Bundesbeauftragte, hatte vor ein paar Jahren mal eine Veranstaltung mit ihr gemacht, und sie und ihr Team hatten das mal tabellarisch aufgeführt, die 27 EU-Staaten mit ihren jeweiligen AGGs und nach verschiedenen Kriterien, wer erfüllt eigentlich was. In Deutschland, rate mal, auf welchem Platz wir waren. 27 EU-Staaten gibt es?
Ich glaube, ziemlich weit oben nicht.
Ja, wir waren das Schlusslicht, ja, Platz 27. Und das ist schon eine krasse Ansage. Und Fachkräfte, die ja mehr oder weniger die Wahl haben, wohin will ich eigentlich gehen, die kommen dann eben auch nicht nach Deutschland. Ja, das muss man auch ganz klar sagen. Jetzt bei Geflüchteten ist das nochmal was anderes, wobei auch da weiß ich ja auch aus eigener Erfahrung, wir haben uns damals Deutschland auch nicht ausgesucht. Klar gibt es diese Fälle, die sagen, okay, Deutschland aus Grund X und Y, das will ich gar nicht abstreiten, aber im Großen und Ganzen haben wir einen Rücklauf, und wir haben hier unheimliches Potenzial, wenn ich so überlege, was für Schützlinge ich da habe, Ärzte, Ingenieure, ne, Juristen und so weiter, und man muss nicht Akademiker sein, um irgendwie was Besonderes für ein Land tun zu können. Ich halte das sowieso für falsch, Menschen danach zu bemessen, okay, wie viel Nutzen kann ich von dir haben oder nicht haben. Ja, das ist für mich total unmenschlich. Aber selbst wenn wir danach gehen, wie viele haben wir hier? Und auch diejenigen, die es nicht sind. Also wenn wir uns mal anschauen, wer bei uns im Pflegepersonal arbeitet, in Reinigung und was weiß ich nicht überall. Ne? Die sind ja wirklich überall. Und jeder von diesen Menschen hat das Recht, auch in Sicherheit leben zu dürfen. Ich sage nicht, dass wir Gott und die Welt aufnehmen können. Ne? Wir haben Gesetze und ne, wir müssen prüfen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Ne? Das weiß ich nun als Organ der Rechtspflege sehr wohl. Aber so wie es jetzt ist, auch mit diesem gemeinsamen europäischen Asylsystem, diesem GEAS-System, ja, wo es irgendwie hieß, das ist ein historischer Erfolg. Für mich ist das eine historische Schande, was da ist. Ja, das muss ganz, ganz dringend reformiert werden. Und auch da ist mir natürlich bewusst, dass Deutschland alleine das nicht machen kann. Ne? Das geht nicht, weil wir eben eine Europäische Union sind. Aber so wie der Ist-Zustand ist, ist es weit entfernt aus meiner Sicht zum Soll-Zustand. Es muss nämlich menschlich ablaufen. Ich halte auch nichts davon, diese Asylverfahren in Drittstaaten auszulagern. Wenn ich überlege, wie die Verfahren teilweise hier ablaufen, wie können wir denn diese Rechtsstaatlichkeit außerhalb unserer nationalen Grenzen in irgendeiner Weise gewährleisten? Und wir haben ja ExpertInnen, ja, wir haben Menschen, die sich damit auskennen und die uns warnen, die uns vor unmöglichen Zuständen warnen. Die haben teilweise gesagt, es wird schlimmer als damals auf Moria und Lesbos, und trotzdem machen wir das. Es ist nicht so, dass wir nicht diese klugen Köpfe in diesem Land haben.
Auf jeden Fall. Wir kommen jetzt mal so ein bisschen in die Politik rein. Du bist ja schon voll im Thema drin mit Politik. Du hast über 9000 Stimmen in Hamburg bekommen. First of all, wie kam das Ganze zustande? Und Wahlkampf, hast du richtig Bock drauf gehabt? So, Reden zu schwingen und in Fußgängergasse zu stellen und Kugelschreiber zu verteilen? Oder wie war das so?
Also reden tue ich ja sowieso den ganzen lieben langen Tag. Das hat mit Politik zu tun. Das ist auch unabhängig von meiner Profession als Juristin. Und als Frau, ich rede tatsächlich sehr viel und ohne Punkt und Komma. Wahlkampf war eine krasse Zeit in jeglicher Hinsicht. Auch da hatte ich unglaublich viel Spaß. Mich hat das nicht gestört, an den Infoständen zu stehen, weil ich sonst auch an den Infoständen stehe. Der Unterschied war eben, dass ich diesmal Wahlkampf für mich selber auch gemacht habe. Ich habe teilweise natürlich auch andere Fragen diesmal gestellt bekommen, als ich sonst vielleicht irgendwie gestellt bekomme. Es war eine schöne Zeit, es war eine intensive Zeit, es war eine Zeit, die ich auch nicht missen möchte. Ich blicke tatsächlich, obwohl es anstrengend natürlich war, neben Fulltime-Job und all dem anderen, was man so macht, es war eine schöne Zeit, es war eine sehr prägende Zeit, wo ich auch viel über neue Dinge wieder gelernt habe. Also ich bin ja ein Mensch, ich lerne ja immer gerne von anderen. Mich begeistert das ja immer, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die was ganz anderes machen. Ich sage immer so, ich habe den langweiligsten Beruf von allen und den unspektakulärsten, der irgendwie so gar nichts verändert. Ich sage das immer zu meinen Studierenden an der Uni, dass Corona zum Beispiel, finde ich, sehr gut gezeigt hat, dass wir eigentlich am unnützsten waren. Ne? Also jeder hat seinen Beitrag geleistet, ob es die Verkäufer bei Lidl, Aldi, Netto, Edeka waren, ob es die Reinigungskräfte waren, so Gesundheitswesen sowieso oder IT. Und was haben wir Juristen gemacht? Wir haben irgendwelche Verordnungen aufgestellt mit, ja, ihr dürft euch nicht nähern und wenn ihr es tut, dann gibt es Ordnungsgeld und Bußgeld und jetzt haben wir noch zahlreiche Verfahren. So, das haben wir gemacht und deswegen finde ich es immer total geil, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die was ganz anderes machen. Und das hatte ich in diesem Wahlkampf sehr, sehr viel gehabt, dass jetzt am Ende über 9000 Stimmen bei rumgekommen sind. Ich bin immer noch baff. Ich bin baff. Ich habe damit so auch nicht gerechnet. Natürlich hat man sich das gewünscht und dass man ein gutes Ergebnis erzielt. Ich hatte ja nun jetzt alles andere als einen aussichtsreichen Platz da ganz unten auf der Liste. Ne? Mir wurde immer gesagt, du bist in der Todeszone und das wird wahnsinnig schwer und so weiter und so weiter. Aber es hat geklappt und es hat sehr gut geklappt. Ich bin sehr froh, dass es nicht irgendwie so ein knappes Ergebnis war mit ja irgendwie so 5 Stimmen weniger und dann wäre es nicht knapp. Das war ein sehr, sehr eindeutiges Ergebnis, was mich natürlich auch besonders motiviert, dass so viele Menschen, ich sag mal, hinter dieser Vision stehen, die ich da habe, die ähnliche Ideologien haben, die ähnliche Ziele haben und die Hoffnung haben, dass ich vielleicht einen ganz, ganz kleinen Beitrag dazu leisten kann. Und dieser Wahlkampf hat mir auch nochmal gezeigt, dass all diese Dinge, die ich so nebenher tue, wie wichtig sie sind. Gerade wenn ich mit Menschen ins Gespräch kam, mit denen ich jetzt vorher keine Berührungspunkte hatte, weil ich konnte immer sagen, so hey, pass auf, da und da kannst du hingehen, da bin ich übrigens auch und da machen wir das und das und wir können dies und jenes versuchen. Das war wirklich ganz, ganz schön. Natürlich war es eine krasse Zeit, eine intensive Zeit und es gab auch unschöne Momente. Ich hatte ja heftige Anfeindungen, ich hatte ja Drohungen, ich wurde angegriffen, ich hatte Personenschutz, ich habe ja heute jetzt, ne, ist 3 Monate, fast 4 Monate nach dem Wahlkampf, ich habe ja immer noch Probleme und werde da vom Staatsschutz betreut. Das ist, ne, wie ich vorhin sagte, so jede Medaille hat halt eben 2 Seiten und das Gute ist, dass für mich zumindest die positiven Komponenten überwiegen, dass ich diesen Preis mit den negativen Aspekten dann auch eben dafür zahlen möchte, kann.
Krass. Jetzt bist du ja in der Politik, jetzt seit 3-4 Monaten hast du gerade erzählt. Wie ist das denn so? Ist das so schon eine andere Welt, als was du vorher gemacht hast?
Also es ist ein völlig neues Game für mich. Ich war ja wie viele, viele andere vorher auch gar nicht in der Bezirkspolitik. Wir haben ja viele, die waren vorher Bezirksabgeordnete und sind dann eben in die Bürgerschaft. Und ich bin ja quasi aus meinem Ehrenamt der Politik direkt in die Landesebene gesprungen. Es ist natürlich auch für mich was Neues und ich lerne jeden Tag dazu. Ich sehe die Prozesse anders, weil man jetzt mitgestaltet, weil ich Teil davon bin und nicht immer wie vorher. Ich rufe dann die Abgeordneten an und beschwere mich und wieso macht ihr das nicht so und wieso nicht so und mach mal dies und sag mal jenes. Jetzt ist man halt mitten drin. Es ist eine aufregende Zeit, eine Zeit, die ich sehr, sehr gerne auch habe. Ich bin ja eben gerade auch aus dem Ausschuss rausgekommen. Es ist auf jeden Fall etwas Neues und ich freue mich, dass ich dabei sein kann in der diversesten SPD-Fraktion aller Zeiten hier in Hamburg. Und jetzt hört man wieder meine Begeisterung langsam raus, weil ich der Meinung bin, ja, wir haben eine wirklich, und ich sage jetzt das Wort, ich weiß, soll ich als Politikerin nicht sagen, wir haben eine geile Fraktion da zusammengewählt. Ich freue mich, wenn ich meine Kolleginnen sehe, weil ich weiß, okay, wir können wirklich was bewegen und wir arbeiten zusammen und wir stärken uns gegenseitig. Gerade dieses Diverse, was wir haben. Ja, wir haben Polizisten, türkischstämmig, wir haben die erste Schwarze dabei, wir haben so viel Verschiedenes und jede dieser Menschen bringt eine Geschichte mit, ja. Wir haben ganz, ganz viel Storytelling dabei aus verschiedenen Bereichen. Ich glaube, all das kann nur gut werden.
Ja, das finde ich so angenehm, erfrischend, wie du gerade gesagt hast. Wir haben hier eine geile Truppe, wir haben richtig Bock darauf. Sowas höre ich eigentlich viel zu selten von Politikern. Ich höre Politiker regelmäßig zu und es sind ja nicht Worthülsen, aber man weiß schon, was der gleich sagen wird. Aber ich freue mich immer, wenn so Menschen, die in der Politik tätig sind, einfach mal Tacheles reden. Die sagen, ja, das ist hier eine geile Truppe, ich habe Bock drauf, oder es ist scheiße gelaufen. So, brauchen wir nicht drum rumzureden. Das höre ich für meinen Geschmack leider viel zu selten in der Politik.
Weißt du, ich glaube, eines der Gründe, warum ich diese Stimmenanzahl bekommen habe, ist, weil die Menschen, die mich gewählt haben, viele kannten mich ja aus den ganzen unterschiedlichen Tätigkeiten, die ich da habe. Und ich habe immer wieder gesagt, so, wenn ihr ehrliche, authentische Politik aus der Praxis wollt, dann wählt mich. Ansonsten, ne, wählt mich jemand anderen. Ich weiß noch, wie ich im Wahlkampf war und das, ich erzähle das jetzt einfach mal so aus dem Nähkästchen und ich ganz viele glorreiche Tipps immer bekommen habe mit, du musst dich jetzt anders geben und zieh dich anders an und benimm dich anders und benutze eine Wortwahl und ich habe gesagt, nein, ne, so bin ich und ich will und kann mich auch gar nicht verstellen und das halte ich auch für falsch, weil die Menschen sollen schon wissen, wie und wer ich bin und entweder man will genau das oder man will es nicht. Und das halte ich auch jetzt, diese Linie. Deswegen benutze ich nach wie vor diese Wörter. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sagen, mach das nicht, sei nicht so, sei weniger auffällig, so passt dich an. Und ich denke mir so, nee, ich mache es auf meine Art, so wie ich all die anderen Dinge auch auf meine Art gemacht habe. Und hoffe, dass ich damit auch weiterhin gut fahren werde.
Ja, auf jeden Fall, weil es gibt eigentlich nichts Schöneres, als wenn man weiß, wo man dran ist. Also ich mag es, wenn Menschen mit mir sprechen, dass ich auch verstehen kann. Wenn da welche Fachbegriffe und Worthülsen kommen, da kann ich wirklich nicht viel mit anfangen. Deswegen ist es sehr erfrischend, dass du das hier so vorträgst und dich so wahnsinnig freust auf deine Aufgaben. Wir kommen zur Abschlussfrage und auf die Antwort bin ich sehr, sehr gespannt. Wenn du heute dein 10-jähriges Ich treffen könntest, würdest, was technisch nicht möglich ist, aber wenn es irgendwie möglich wäre, was würdest du der kleinen Maria sagen?
Vieles. Ich würde ihr wahrscheinlich ganz vieles sagen. Ich mag eigentlich gar keine Umarmungen. Ja, ich bin kein Mensch, der Umarmungen mag. Ich fühle mich dann immer so eingeschränkt, als wenn ich keine mehr bekomme, weil sind dann so Arme um mich rum und ich kann mich nicht bewegen. Ich würde aber die kleine Maria von damals in die Arme nehmen und ihr sagen, du wirst deinen Weg gehen und lass dir nichts einreden von anderen, egal bei was, und entscheide einfach das, was du für richtig hältst. Ich glaube, dass dann in manchen Punkten mein Leben ganz, ganz anders gelaufen wäre und ich weniger Dinge hätte erleben müssen, als wie es jetzt gelaufen ist. Aber trotzdem bin ich dankbar für alles, was ich habe. Ich habe jeden Morgen, wenn ich aufwache, ein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, dass ich eine von den wenigen bin, die es hierher geschafft haben und die dann diesen Weg gehen durfte. Diese Versprechen, die ich Bobo gegeben habe, konnte ich alle einhalten. Ich weiß aber, dass meine Cousine in Afghanistan das nicht kann. Sie kann nicht mal raus auf die Straße. Ich weiß, dass die Kinder in Gaza nichts zu essen haben, Somalia und so weiter. Ich wache wirklich jeden Tag mit einem schlechten Gewissen auf, aber bin sehr dankbar für all das, was ich habe. Und das würde ich der kleinen Miria sagen mit nutze alles, was kommt, lass dir nichts einreden und du bist stark, egal was dir die anderen sagen, du wirst deinen Weg gehen. Und ich würde ihr wahrscheinlich sagen, der Mensch ist nicht dafür gemacht, alleine zu sein. Also denk mal drüber nach, wie du dein Leben leben willst. Weil ich zahle heute einen sehr hohen Preis für all das, was ich tue.
Wow. Danach kann eigentlich nichts mehr kommen, liebe Maria. Das waren meine Fragen an dich. Ich habe ein sehr, sehr, sehr interessantes Gespräch gehabt und ich bin immer noch schwer beeindruckt von dir. Und du sagtest gerade, dass der Weg weitergehen soll, auch für die 10-jährige Maria. Und ich glaube, dein Weg jetzt ist auch noch lange, lange nicht vorbei. Und ich hoffe, du hast hier bei mir ein wenig Spaß gehabt.
Absolut, absolut. War ein sehr, sehr angenehmes Gespräch mit dir. Ein Gespräch, wo ich gerne auch einfach so geantwortet habe und einfach ich selber sein konnte, ohne nachzudenken, hast du jetzt einfach so die ehrliche Miria gehört, wie wenn sie mit ihren Freunden zusammensitzt und Fragen beantwortet. Ja. Danke dir.
Super, vielen lieben Dank. Und next up Bundeskanzleramt vielleicht, mal schauen. Wir bleiben da dran. An alle da draußen, ich bedanke mich fürs Zuhören. Denkt dran, bleibt weiterhin neugierig und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.